Geschwister, wir leben in einer einigermaßen turbulenten Zeit im Augenblick in der Gemeinde. Neulich ist Gerrit gestürzt, hat eine Lücke gerissen, was Predigtdienste bedeutet, sind einige eingesprungen, unter anderem Rüdiger für heute, wurde wieder eine Lücke gerissen, er wurde krank. Ich musste einspringen und ich komme auch noch mit einer Lücke. Nachdem mein Zahn neulich abgebrochen ist, zwei Provisorien, zwei Ersatzzähne habe ich wieder umgebissen. Müsste mich also mit Lücke ertragen. Und als Rüdiger gestern gefragt hat, ob ich einspringen kann, ergab sich gerade, ich war dran, eine Predigt vorzubereiten für die arabische Gemeinde in Wiesbaden für heute Nachmittag. Ich habe gesagt, ja, was mache ich? Zwei Predigten vorbereiten oder noch irgendwas? Ich nehme einfach die Predigt für Wiesbaden. Mit anderen Worten, die Predigt ist überhaupt nicht für euch bestimmt. Ihr braucht gar nicht zuzuhören. Aber der Witz ist ja, oft hört man ja sowieso deutlicher für das, was anderen gesagt wird. Also ihr könnt es halten, wie ihr wollt. Jedenfalls das Thema, was mir für Wiesbaden und gerade auch für die jungen Leute auf dem Herzen lag, war Gottes Segen. Wie sieht das eigentlich aus, wenn Gott segnet? Das ist jetzt ein paar Jahre her. Da waren Hanne und ich in ihrer Heimat zum Konfirmationsgottesdienst für die Tochter eines Neffen. Und während die Kinder dann gesegnet wurden, während sie vor dem Pfarrer knieten und er sie segnete, der Herr segne dich und behüte dich, das war in mir wie ein ganz lauter innerer Schrei. Und so, dass ich mal versuchen will, das in Worte zu übersetzen. Das eine war, ja, diese jungen Leute, die da gesegnet werden, die brauchen Gottes Segen mehr als alles andere. Und alle anderen, die da sind und wir selber, ich selber, brauche den Segen auch. Denn nur Gott kann es schenken, dass das Leben der jungen Leute und unser Leben überhaupt mit Gutem gefüllt wird. Dass wir Gutes erleben und dass wir Gutes tun können. Dass unser Leben ein erfülltes Leben wird und nicht sinnlos vorbeirauscht. Und das andere, ja, diese Kinder, diese jungen Leute, die brauchen, dass Gott sie behütet. Es gibt ja so viele Gefährdungen in unserem Leben, von außen und von innen. Wer kann sich denn selber davor schützen, dass sein Leben eine Katastrophe wird? Falsche Entscheidungen und Schicksalsschläge können alles zerstören. Und in diesem Schreien war für mich ein ganz starkes Beten für diese Kinder, jungen Leute, die dort gesegnet wurden, für mich selber, für alle, die wir da waren. Gott segne und behüte uns. Mir ist damals viel deutlicher geworden als vorher je, was Segen Gottes eigentlich bedeutet. Wisst ihr, man sagt so schnell, gesegnete Feiertage, gesegnete Woche, auch da, wo man das durchaus ernst meint. Aber wie tief und wie durchdringend Segen Gottes eigentlich ist, ich glaube, können wir gar nicht erfassen. Ich bin nach diesen Jahren immer noch dabei. Gottes Segen ist nicht nur eine Zutat, so eine Art Zuckerguss drüber, sondern das, was dein ganzes Leben durchdringen und ausfüllen soll. Und Segen Gottes kann sogar die Umgebung ausstrahlen. Ihr kennt die Geschichte von Josef, der von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft wurde. Kein einfacher Weg, kann ich euch sagen. Und dann heißt es, als er dort in Ägypten als Sklave arbeitet, der Herr segnete das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte im Haus und auf dem Feld. Also, Segen, den Gott jemandem schenkt, kann ausstrahlen auf seine Umgebung. Ja, warum ist das Thema Segen so wichtig? Wir haben einen Gott, der von Anfang an segnet. Schon bei der Schöpfung. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie. Man möchte zwar sagen, kaum waren sie da, wurden sie schon gesegnet. Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde. Werden dann konkrete Aspekte genannt, aber das mal, Gott ist von Anfang an ein Gott, der segnet. Warum ist denn Segen so nötig? Es gibt Leute, die möchten uns Menschen darstellen wie so eine Art biologische Maschine. Nur unser Funktionieren. Aber es kommt bei uns auf mehr an, als dass nur unsere natürlichen Bedürfnisse gestillt werden. Wir haben ein Innerstes. Ob man's Herz, ob man's Seele, ob man's Geist nennt. Wir haben etwas, das gefüllt werden muss. Innere Leere, das Gefühl von Sinnlosigkeit ist auf die Dauer für Menschen unerträglich. Es gibt Leute, die ihr Leben wegwerfen wegen dieses Gefühls der Sinnlosigkeit und der Leere. Und weil da was gefüllt werden muss, versuchen wir Menschen, das auf allerlei Arten zu machen. Durch Arbeit oder Vergnügen, gutes Essen und Trinken manchmal über das sinnvolle Maß hinaus, durch unser Familienleben oder Kontakte mit anderen Menschen, durch Sport, Musik, Malen, Lesen, Anhäufen von Reichtum oder Anhäufen von Wissen. Dabei ist durchaus zum Teil einiges Gute. Und Gott schenkt uns vieles auch zu unserer Freude. Aber das alleine kann unser Innerstes nicht ausfüllen. Es gibt so ein altes Lied von einer, ich weiß nicht, Oasis Gräfin oder Fürstin von 867 geschrieben. Ich bin durch die Welt gegangen und in diesem Lied heißt es, ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Ich finde das gut. Die Frau hat sich die Menschen angeguckt und das hat sie festgestellt, dieses dauernde Suchen. Und dann schreibt sie, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. So sieht es oft aus bei unserer Suche, uns irgendwie auszufüllen. Damit wir wirklich ausgefüllt werden in unserem Innersten, brauchen wir Gottes Segen. Aber was ist denn Segen Gottes? Einer der Abschnitte in denen wir viel über den Segen Gottes finden, ist Epheser 1 von Vers 3 bis 14. Ich werde nicht den ganzen Text vorlesen, ich werde ihn auch nicht versuchen auszulegen. Der ist viel zu tief. Ich werde ein paar Aspekte davon nennen. Dieser Abschnitt beginnt damit: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeglicher geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Also einen kompletten Segen für uns in Christus. Das heißt, wenn ich frage, wo ist denn Segen Gottes? Was ist Segen Gottes? Dann sagt die Bibelstelle hier mir, du musst auf Jesus schauen. Gesegnet mit jeglicher geistlichen Segnung in Christus, in ihm ist der ganze Segen vorhanden. Das heißt, du brauchst Jesus, wenn du ein erfülltes, gesegnetes Leben haben willst. Das ist die Grundaussage in diesem ganzen Abschnitt im Epheserbrief. Das ist die Grundaussage für alles, was zum Thema Segen zu sagen ist. Du brauchst Jesus Christus, wenn du in deinem Leben gesegnet sein willst. Und dann folgt in den Versen 4 bis 14 eine Aufzählung, worin dieser Segen Gottes besteht. Und ich muss euch sagen, man muss versuchen, gut hinzuhören oder, wenn man eine Bibel hat und mitliest, gut und genau zu lesen. Denn Gottes Art zu segnen stimmt nicht unbedingt mit dem überein, was wir uns unter Segen vorstellen. Entscheidend ist aber, was Gott sagt. Und da müssen wir unter Umständen lernen, umzudenken. Also, wie gesagt, ich will nur versuchen, aus diesem ganzen Abschnitt drei Punkte etwas hervorzuheben. Das erste, Segen, das heißt, Gott hat einen wunderbaren Plan für uns. Im Vers 4 heißt es, wie er uns in ihm, in Christus auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Was heißt auserwählt? Das heißt, Gott hat eine Entscheidung getroffen. Er hat einen Beschluss gefasst. Er hat einen Zweck für uns bestimmt. Und worin besteht er? Na, ich will erst noch etwas auf etwas anderes kommen. Diese Zweckbestimmung hat Gott getroffen vor Grundlegung der Welt. Man sagt oft, das Wichtigste zuerst. Das heißt, dieser Gedanke, diese Zweckbestimmung für uns Menschen steht noch bevor Gott überhaupt irgendetwas geschaffen hat. Man möchte also sagen, das, was Gott im Blick auf dich entschieden und beschlossen hat, ist wichtiger als die ganze Schöpfung. Erste Dinge zuerst. Und der Segen Gottes sprengt den ganzen zeitlichen Rahmen. Wisst ihr, wir haben ja so unsere Horizonte, in denen wir über Segen nachdenken. Ein Tag, ein gesegneter Tag oder ein guter Monat oder ein gesegnetes Jahr. Oft geht unser Denken vom Morgen bis zum Abend. Oder fast ausnahmsweise, dass wir über ein ganzes Leben nachdenken. Oft gerade dann, wenn ein Mensch, der für uns wichtig war, uns weggenommen wird. Dann ist die Frage, war das ein gesegnetes Leben? Oder für uns selber? Was ist wichtig, damit ich zwischen Geburt und Tod ein gesegnetes Leben führe? Und wenn Gott über Segen nachdenkt, sprengt das unseren Horizont total. Vor Grundlegung der Welt hat Gott Segensgedanken für uns. Nimm's persönlich. Segensgedanken für dich. Und diese Segensgedanken reichen bis in alle Ewigkeit hinein. In dem Vers 11 heißt es, in ihm, in Christus, haben wir auch ein Erbteil erlangt, ein Erbe für alle Ewigkeit. Gott will nicht einen Segen, der nach ein paar Stunden, Monaten, Jahren verwelkt und weg ist. Gott hat einen Segen für uns beschlossen, in der Ewigkeit, der in alle Ewigkeit gilt. Segen. Gott hat solche umfassenden Segensgedanken für dich. Und der Mittelpunkt ist Christus. Darauf komme ich später noch etwas mehr. Segen. Da ist wieder ein Umdenken nötig. Wenn wir über Segen nachdenken, heißt das oft, wir wollen so einiges von Gott haben. Zum Beispiel Glück, Gesundheit, Kraft, Ehre oder zumindest Anerkennung, Reichtum, Vergnügen, Sicherheit, gute Beziehungen. Die Pünktchen deuten an, die Linie kann ich noch weiterziehen. Was wir uns vorstellen, was wir an Segenswünschen in uns haben. Gott denkt ganz anders. Gott will, dass wir etwas werden, nicht, dass wir was kriegen. Segen heißt nicht, Gott schenkt dir allerlei Spielzeug, sag ich mal. Sondern Segen heißt, Gott will etwas aus dir machen. Und demgegenüber, wenn wir das verstehen, verblasst das andere, was wir so alles haben wollen. Ja, und was will denn Gott? Was will er aus uns machen? Lasst es mich erst nochmal anders anpacken. Stellt euch vor, die ganze Welt wäre wunderbar und wunderschön. Und in euch ist manches, was nicht so wunderschön ist. Da ist Egoismus. Da ist Hass. Da ist Angst. Da ist Zweifel. Und, und. Ich glaube, die wunderschönste Welt wäre nicht wunderschön, wenn nicht in uns etwas passiert. Wenn wir nicht selber, lass mich mal so simpel sagen, wenn wir nicht selber gut und schön werden. Das ist der Grund, weshalb Gott sagt, es hat keinen Sinn, sage ich jetzt mal so, die Menschen mit viel, 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 viel Gutem zu überschütten. Die müssen selber verändert werden. Und deshalb, wenn du an Segen Gottes denkst, dann denk nicht an vielerlei Dinge, sondern dann denk an das, was Gott selber sagt, was er in dir und mit dir machen will. Was denn? In diesem Vers steht, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Klingt unter Umständen ganz schön abgehoben und vielleicht auch ziemlich überfordernd. Aber wie soll ich sagen, lasst uns mal versuchen, das etwas genauer zu schmecken. Wie wäre denn das? Wirklich gefüllt zu sein mit Liebe. Einfach wirklich alle Menschen lieben zu können. Für sie gute Gedanken zu haben. Ihnen Gutes tun zu können. Ohne die dauernde Angst, kriege ich denn für mich genug? Wäre das nicht schön? Schenken zu können, weil man innerlich reich ist. Statt dauernd gucken zu müssen, wo kann ich von anderen was abzapfen, ich sage es mal drastisch, wo kann ich andere ausbeuten für mein Glück und bleib doch immer arm. Wäre das nicht schön, lieben zu können? Wäre das nicht schön, heilig zu sein? Was heißt denn heilig? Abgesondert für Gott, ganz ihm gehören und abgesondert von der Sünde, dass die mich nicht dauernd anpacken kann, dass die mich nicht zu was weiß ich für welchen dummen Gedanken, Worten und Taten hinreißen kann. Wäre das nicht schön, heilig zu sein, rein und gut im ganzen Denken und Wollen und tadellos, dass dann nicht dauernd irgendjemand kommt und sagt, das, was du da gemacht hast, das war aber nicht gut und das, was du da losgelassen hast, das war aber auch nicht das Gelbe vom Ei und die permanenten Selbstvorwürfe. Wieder was falsch gemacht. Wieder versagt. Also so abgehoben das zunächst mal klingen mag, dass wir heilig und tadellos vor Gott sein sollen in Liebe, wenn wir es etwas genauer uns angucken, eigentlich ist das etwas, was wir gerne möchten. Und dieser wunderbare Plan Gottes für uns, dass wir so werden, da sagt er, das hat er sich für uns vorgenommen in Christus. In ihm hat er uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig, tadellos vor ihm sein sollen in Liebe. Heilig und tadellos in Liebe, so wie Christus gelebt hat. Das ist ein Bild des Christus. Gottes wunderbarer Plan für uns, dass wir sein sollten, wie Jesus Christus ist. Durchgestrichen. Durch den Sündenfall. Weil Adam und Eva der Stimme der Schlange zugehört und ihr vertraut haben, statt auf das zu hören, was Gott sagt. Das heißt, es ist noch etwas anderes nötig, damit wir den Segen Gottes aus seinem wunderbaren Plan für uns bekommen können. Nämlich das Segen einer wunderbaren Beziehung. Davon spricht der Vers 5 in Epheser 1. Gott hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott will also, dass Sünder Kinder Gottes werden können, von ihm geliebte Kinder durch Jesus Christus. Wie geht das, Kind Gottes werden? Da ist auf der einen Seite, wie wir da gelesen haben, Gottes Wille. Er hat uns vorherbestimmt. Er hat gesagt, das soll werden, vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Das ist seine Bestimmung, sein Plan. Und ich sage euch, er hat auch alles getan, was dafür nötig ist. Und was ist von unserer Seite her nötig? Im Grunde nichts anderes, als diese Sache zu unterschreiben. No? Gott hat das geplant, hat es sozusagen unterschrieben und wir als Vertragspartner sollen es auch unterschreiben. Das könnte so aussehen, wie es in Johannes 1, Vers 12 heißt. So viele ihn, Jesus Christus, aufnahmen, denen gab Gott das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, Gott will, dass du Kind Gottes wirst. Und du kannst sagen, ich will es auch. Ich nehme Jesus in mein Leben auf, ich lade ihn in mein Leben ein. Das ist meine Unterschrift. Dann ist der Vertrag gültig. Dann ist die Sache fertig gemacht. Okay. Das Ganze funktioniert aber nicht ohne das, was dann weiter im Epheserbrief steht. Die Erlösung durch sein Blut. Da muss in uns etwas passieren. Das funktioniert nicht ohne Vergebung für die Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Dann erleben wir Gottes Segen als eine wunderbare Befreiung. Jesus hat mal gesagt, wer Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Das heißt mit anderen Worten, wenn du schon mal Sünde getan hast, was ich annehme, dann bist du Sklave der Sünde. Dann bist du an die Sünde gebunden. Du kannst sie nicht einfach so loswerden, indem du sie ignorierst. Du kannst sie nicht loswerden, indem du sie mit irgendetwas anderem ausgleichst. Das verkehrte Tun, das schlimme Reden, der falsche Gedanke bleibt als Fakt da und du bist an ihn gebunden wie ein Sklave. Und jetzt spricht der Epheserbrief von Erlösung. Das ist ein Bild, wie damals Sklaven befreit werden konnten. Dass nämlich irgendjemand kam und hat für diesen Sklaven einen Preis bezahlt, damit er frei werden kann. Was ist der Kaufpreis für uns? Der Epheserbrief sagt, er hat uns erlöst durch sein Blut. Das heißt, durch die Hingabe seines Lebens. Dass du deine Sünde los wirst, dass du von ihr frei wirst, dass sie dich nicht mehr binden kann. Dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Und weil er das getan hat, kannst du dich auf ihn berufen. Ich bin freigekauft durch sein Blut. Wenn dein Gewissen dich anklagt, wenn Menschen dich anklagen, kannst du sagen, ich habe meine Sünde zu Gott gebracht und er hat mich freigekauft durch das Blut seines Sohnes. Paulus schreibt, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Das ist die Konsequenz. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Er hat sozusagen den Lohn, den wir für unsere Sünde verdient haben, sich anrechnen lassen. Und er hat dafür den Tod am Kreuz erlitten. Und er gibt jetzt denen, die an ihn glauben, Anteil an seinem ewigen Leben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Gottes Geschenk aber ist das ewige Leben in Jesus Christus. Segen diese wunderbare Befreiung, die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wenn du fragst, wie komme ich denn dazu, wie kriege ich das? Du kriegst es als freies Geschenk Gottes aus seinem Reichtum an Gnade. Ja, wie können wir also Gottes Segen empfangen? Ich denke, es ist im Vorigen schon ein bisschen deutlich geworden. Ich gehe jetzt die Reihenfolge von hinten her, denn da ist sozusagen die Tür. Das Erste ist, dass du von Jesus und durch Jesus Vergebung empfängst. So fängt Gottes Segen an, in deinem Leben zu wirken. Du kommst zu ihm und vollziehst mit ihm einen Tausch. Du sagst zu Jesus, hier ist meine Sünde, nimm sie. Und Jesus sagt, hier ist meine Gerechtigkeit und das ewige Leben, schenke ich dir. Also, da fängt es an, dass Gottes Segen in dein Leben hineinkommt. Dass du Jesus annimmst, die Vergebung deiner Sünden durch das, was er für dich getan hat. Das andere, was dazugehört, Kind Gottes zu werden, ich habe schon eben gesagt, das geschieht dadurch, dass du ihn aufnimmst. Wenn du ihn aufnimmst, erfährst du den Segen, Kind Gottes sein zu dürfen, einen Vater im Himmel zu haben, der dich durch dein Leben begleitet, der dich behütet, stärkt und immer wieder auch ermutigt und befreit. Und dann, dass wir verändert werden in und durch Jesus Christus, dass wir verändert werden zu diesem Bild, was Gott von uns hat, dass er an uns arbeitet. Ich habe überlegt, wie soll ich das sagen? Wie erfahre ich denn das, dass ich heilig und tadellos werde in Liebe durch Christus? Ja, wie erfahre ich es? Ich habe den Eindruck bei mir, ich sehe immer deutlicher meine Schwächen und meine Sündhaftigkeit. Ist das Segen? Wenn es nur das wäre, wahrlich nicht. Aber gerade darin sehe ich immer deutlicher die Herrlichkeit der Gnade Gottes, seine Geduld mit mir, ja seine Heiligkeit und Herrlichkeit strahlt immer deutlicher, was mir auch meine Sünde deutlicher bewusst macht. Aber sie verurteilt meine Sünde, aber nicht mich. Sie zeigt mir, da gibt es noch vieles zu verändern. Aber lass uns weiter dran arbeiten. Segen heißt, ich darf mit Christus gehen, ich darf mich von ihm verändern lassen, durch diesen Prozess, dass er wieder Schuld und Schwäche aufdeckt, aber mir umso mehr die Tiefe und Größe seiner Gnade zeigt und immer mehr, dass ich beschenkt bin in Ewigkeit, Segen zu empfangen. Und das Ganze ist zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Ich denke, ihr habt vielleicht auch gemerkt, bezüglich Segen, man muss an manchen Punkten ein ganzes Stück umdenken. Es kann dann nämlich manches sein, was einem gar nicht schmeckt, weil es schwierig ist und so weiter. Und wo man dann auf einmal merkt, nein, weil es in diesen Plan Gottes hineingehört für mein Leben, ist auch das Segen. Und ja, lasst mich so sagen, Gottes Gedanken für euch, Gottes Gedanken für jede und jeder Einzelne ist nichts anderes als Segnen. Ist nichts anderes als Segnen. Amen. Ja, das könnt ihr euch noch lesen. Gott hat einmal gesagt, ich habe euch Leben und Tod vorgelegt, den Segen und den Fluch. Erwähle das Leben. Nimm Jesus in dein Leben. Damit hast du den Segen und bleib dabei. Okay, lasst uns noch kurz miteinander beten. Vater, danke, dass du von Ewigkeit her Gedanken des Segens mit uns hast. Und danke, dass du uns in Jesus deinen Segen mitgeteilt hast, in der Vergebung, in der Gotteskindschaft und darin, dass du uns umgestalten willst in sein Bild. Danke, dass wir durch ihn gesegnete Menschen sein dürfen. Erinnere uns immer wieder daran. Hilf, dass wir als solche leben, dass wir auch alle Ängste, alle Sorgen immer wieder an dich abgeben können und uns freuen können, dass du uns in Christus mit jeglichem Segen gesegnet hast. Amen.